Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bildung hat Priorität. Das war lange Zeit Mantra in der Großen Koalition. Und zumindest was das Finanzielle angeht, stimmte das auch. Bis jetzt, denn im aktuellen Haushaltsentwurf soll zum ersten Mal seit langem im Bildungsetat gekürzt werden. Außerdem ziehen wir Bilanz nach ziemlich genau 10 Jahren Inklusion in Deutschland. So viel schon mal vorab, die Bilanz fällt richtig mies aus. Und wir sagen Ihnen, was Bildung bringt, jetzt mal ganz abgesehen von Wissen, Geld und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Sind wir eine Rentnerrepublik? Schaut man sich die Eckpunkte des Haushaltes an, kann man schon den Eindruck bekommen. So will der Finanzminister im Bereich Rente und Soziales 20 Milliarden mehr ausgeben, im Bereich Bildung dagegen sparen. Nächstes Jahr 0,5 Milliarde, langfristig sogar gut 2 Milliarden Euro. Und das, obwohl sich die GroKo ausdrücklich zum Ziel gesetzt hat, in den Bereich Zukunft, Bildung, Forschung zu investieren. Und obwohl selbst in massiven Sparphasen in der Haushaltspolitik die Bildung eigentlich immer außen vor war. Christiane Haberwalz mit den Einzelheiten.
Es läuft gerade nicht rund für Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Obwohl der Weg für den Digitalpakt nun endlich frei ist, konnte die Ministerin den Erfolg in der Öffentlichkeit nicht wirklich als eigenen verkaufen. Obwohl das Geld für die Länder aus ihrem Haus stammt. Jetzt muss sie hinnehmen, dass in der Finanzplanung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ausgerechnet ihr Etat zurückgefahren wird. Laut dem Eckwertepapier des Bundeshaushalts 2020 will Scholz den BMBF-Etat in diesem Jahr gegenüber 2019 um 533 Millionen Euro kürzen. Langfristig bis 2023 ist sogar ein Minus von 2,3 Milliarden geplant. Dafür, dass die Große Koalition gerade beim Thema Bildung und Forschung im Koalitionsvertrag einen großen Wurf angekündigt hatte, sei es ein schlechtes Zeichen, wenn in den Kernbereichen der Bildungspolitik des Bundes gespart werde, kritisiert Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag.
Und dass wir da die Ansätze nicht stark steigern können, obwohl das Zukunft ist und obwohl der Minister selber zugeben muss, dass die Wirtschaft abflacht, nicht in die Zukunft zu investieren, gerade bei diesem Einzelplan, ist schon gelinde gesagt enttäuschend.
Ähnlich sieht das die grüne Ekin Deligöz, im Haushaltsausschuss zuständige Berichterstatterin für Bildung und Forschung.
Das wird natürlich Konsequenzen haben auf Wissenschaft und Forschung, auf Investitionen, und das wird auch auf die Leistungen Konsequenzen haben. Damit erspart man genau dort, in dem Themenfeld, wo die Zukunft Deutschlands mit entschieden wird.
Zusätzlich laufe das BMBF Gefahr, bei der Verteilung der eingestellten Mittel für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zwischen den Ressorts leer auszugehen, wenn es nicht bald schlüssige Konzepte vorlege, fügte Deligöz hinzu.
Es tut mir in der Seele weh, aber dieses Haus ist in Stockstarre, Verhaltensstockstarre. Anders kann man das gar nicht bezeichnen.
Noch in der vergangenen Woche hatte Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus erklärt, angesichts knapperer Kassen lege seine Partei die Prioritäten unter anderem auf die Zukunftsbereiche Investitionen und Forschung und Bildung. Doch Finanzminister Olaf Scholz von der SPD setzte nun offenbar andere Schwerpunkte, zum Beispiel auf den Bereich Rente. Die Sozialausgaben sollen in den kommenden Jahren von rund 180 Milliarden auf 200 Milliarden Euro steigen. Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, verteidigt die Kürzung. Mit dem Bundeshaushalt 2020 würden die Projekte finanziert, die für die SPD von besonderer Bedeutung seien und für die man sich im Koalitionsvertrag eingesetzt habe.
Wir haben das Finanzierungsdilemma von Frau Wanka im Digitalpakt aufgelöst. Der wird finanziert. Wir werden die BAföG-Novelle bekommen. Die wird finanziert. Wir werden die Wissenschaftspakte verstetigen. Das wird finanziert. Also durchaus eine Umsetzung der Vorgaben des Koalitionsvertrags,
erklärte Kaczmarek.
Wenn die Bildungsministerin mehr haben will, wenn sie zum Beispiel für eine Dynamisierung des Hochschulpaktes eintreten will, dann hat sie uns an ihrer Seite. Aber da muss sie erst mal sagen, wofür sie kämpfen will. Und dann wollen wir auch, dass sie kämpft. Bisher hören wir aus der Union nur Stimmen, die für mehr Ausgaben für Rüstung eintreten.
Von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hörte man bisher wenig. Sie ist heute in Brandenburg unterwegs, um dort Schulen zu besuchen. Gegenüber der dpa erklärte sie, sie habe sich gegenüber ihren Kabinettskollegen für eine Priorität für Zukunftsinvestitionen in Innovation, Bildung und Forschung eingesetzt.
Weniger Geld für die Bildung, mehr für Rentner, so sieht es der Haushaltsentwurf des Finanzministers vor, Christiane Habermals berichtete. Vor ziemlich genau 10 Jahren hat Deutschland die UN-Behindertenkonvention unterzeichnet. Die sieht vor, Sie wissen es, die Inklusion umzusetzen in Schule, Hochschule und auch auf dem Arbeitsmarkt. 10 Jahre, das sind jetzt nicht unbedingt so eine kurze Zeit, und zumindest ein Teil der Schulen in Deutschland hat ja die Inklusion auch umgesetzt oder es zumindest versucht. Aber wie inklusiv ist Bildungsdeutschland jetzt geworden in den letzten 10 Jahren? Das Institut für Menschenrechte hat jetzt in einer Studie Bilanz gezogen. Autor ist Valentin Eichele. Herr Eichele, wie inklusiv arbeiten die Schulen in Deutschland 10 Jahre nach Inkrafttreten der Konvention?
Wir gehen davon aus, dass eben das Modell des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nicht behinderten Kindern in der Schule sich flächendeckend nicht durchgesetzt hat. Und das war erstrebenswert. Das war das Ziel, in 10 Jahren das zu schaffen. Das ist nicht gelungen. Und wenn wir auf die Statistik schauen, dann sehen wir, dass also der Bereich der Sonder- und Förderschulen sich kaum reduziert hat. Also im Jahr 2008 bis zum Jahr 2016, soweit liegen die Zahlen vor, ist es lediglich gelungen, den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Behinderung, die außerhalb der Regelschule unterrichtet werden, um 0,6 Prozentpunkte zu sinken. Und das ist zu wenig.
Ist die Inklusion gescheitert in Deutschland?
Die Inklusion ist nicht gescheitert. Die Inklusion ist das verbindliche Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Kinder mit und ohne Behinderung haben da auch ein Recht darauf. Es ist nur so, dass in den 10 Jahren eben auch schlechte Erfahrungen gemacht worden sind und dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass man an den Rahmenbedingungen entscheidend arbeiten muss, damit Inklusion gelingen kann.
Hakt es denn vor allem an den Rahmenbedingungen oder am Willen der Lehrerinnen und Lehrer und der Eltern mit nicht behinderten Kindern?
Wir haben verschiedene Schaltstellen, an denen wir arbeiten müssen. Das Modell inklusive Schule muss eben für eine breite Mehrheit der Leute akzeptiert und also erstrebenswert sein. Und das gilt natürlich einschließlich auch für die Gymnasien. Und um das hinzubekommen, muss man den guten Unterricht erstmal hinbekommen. Dafür braucht man die Rahmenbedingungen, die Lehrerinnen und Lehrer, die ausgebildet sind. Man braucht andere Konzepte. Die Schule, die inklusive Schule, ich kann mich nur wiederholen, die sieht anders aus als die Regelschule von heute.
Sie fordern nun einen Pakt für Inklusion, der ähnlich sein soll, sagen Sie, wie der Digitalpakt. Was soll der konkret beinhalten?
Der Digitalpakt sieht ja eine Förderung der Schulen auf Landesebene vor für den Ausbau von Digitales, und entsprechend könnte eben der Bund unterstützen, die Länder beim Aufbau der inklusiven Schule. Wir haben ja erkannt in den letzten 10 Jahren, dass es auch eine Frage von Ressourcen ist, und die Länder, die inklusive Schule aufbauen wollen, die sollten eben auch die Möglichkeit haben, Unterstützung vom Bund zu erhalten. Das ist natürlich eine politisch heikle Frage, die diskutiert werden muss. Aber ich denke, im Grundsatz ist das auch ein Vorstoß, der dieses Projekt der UN-Behindertenrechtskonvention entscheidend befördern könnte.
Entsprechend auch 5 Milliarden Euro?
Über die Höhe würde ich mich jetzt nicht äußern wollen. Das müssen natürlich Summen sein, die auch über längere Zeiträume fließen, weil der Aufbau des inklusiven Bildungssystems und dann sukzessive entsprechend der Abbau der Sonder- und Förderschulen auch nochmal Zeit in Anspruch nehmen wird. Insbesondere, wenn man anerkennt, an welcher Stelle wir eigentlich immer noch stehen, 10 Jahre nach Umsetzung der UN-BRK in der Schule.
Das eine sind Schulen und Hochschulen, aber die beste inklusive Bildung, die hilft ja wenig, wenn Menschen mit Behinderung dann am Ende doch nur in Werkstätten arbeiten für behinderte Menschen. Wie steht es denn um die Inklusion auf dem regulären Arbeitsmarkt? Sind wir da etwas weiter als vor 10 Jahren?
Wir sind weitergekommen. Es gibt viele Menschen mit Behinderung, die es auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft haben, als Fachkräfte sich dort eben auch zu integrieren. Wir haben auch die Zahlen der arbeitslosen Menschen mit Behinderung reduziert. Zwar sind es immer noch mehr Menschen mit Behinderung, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, als die Nichtbehinderten. Also der Unterschied ist sogar signifikant, der liegt bei 4,5 Prozentpunkten. Aber das sind Erfolge, also Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt und eben Reduktion der Zahlen von arbeitslosen Menschen mit Behinderung. Gleichzeitig erleben wir, dass mehr Menschen in Werkstätten arbeiten. Und die Zahlen haben sich gesteigert um 45.000 Personen, die eben jetzt 2017 in Werkstätten sind, wo sie 2008 noch nicht waren.
Wie passt das zusammen?
Das ist eine paradoxe Entwicklung, so würden wir das versuchen zu fassen. Das ist jedenfalls mit der UN-Behindertenrechtskonvention so schwer in Einklang zu bringen, dass es eben diese Sonderstrukturen gibt. Und mit der Zielsetzung der Inklusion, also Überführung von Menschen in den ersten Arbeitsmarkt, wir offenbar nicht weitergekommen sind, so im Gegenteil, auch das Werkstattwesen weiter sich stabilisieren konnte.
Inklusion vorerst gescheitert, sagt Valentin Eichele, 10 Jahre nach Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention durch Deutschland. Ganz pauschal lässt sich sagen, wer eine höhere Bildung hat, der hat im Schnitt mehr Geld im Portemonnaie. Und auch für die Volkswirtschaft zahlt es sich aus, wenn das Bildungsniveau in einem Land hoch ist, wenn also viele Abi machen und studieren. Soweit so wissenschaftlich belegt. Aber welche Effekte Bildung noch so hat und ob die dann messbar sind, das war lange Zeit unerforscht. In den letzten Jahren haben sich mehrere Forschungsprojekte mit diesen Bildungslücken der Bildungseffekte beschäftigt. Ergebnisse wurden heute Mittag im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW, präsentiert. Meine Kollegin Claudia van Laak hat zugehört. Wo gab es denn bei Ihnen einen Aha-Effekt?
Ja, den gab es auf jeden Fall. Und zwar, bislang war ja auch klar, dass Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss länger lebten. Und dann haben sich die Forscher gefragt, wie ist das? Wir gucken uns mal die Eltern an. Hat das auch einen Einfluss auf die Lebenserwartung? Und in der Tat, da lautet der Forschungstatbestand, hat die Mutter mindestens einen Realschulabschluss, dann leben die Kinder länger, und zwar 2 Jahre länger sogar. Das hängt damit zusammen, höher gebildete Mütter, die haben sich in der Schwangerschaft gesund verhalten, gesünder verhalten. Ihre Kinder sind auch bei den Einschulungsuntersuchungen fitter und besuchen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Gymnasium. Und weitere Gründe, dazu hören wir Katharina Spieß vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW.
Eltern, die eine höhere Bildung haben, legen vielleicht auch auf eine Peergroup ihrer Kinder Wert, die ein gesünderes Verhalten tatsächlich an den Tag legt. Wir wissen zum Beispiel auch aus anderen Studien, dass die Wahrscheinlichkeit zu rauchen bei Kindern tatsächlich abnimmt, wenn sie höher gebildete Eltern haben. Und alles dieses im Bereich des Gesundheitsverhaltens kann mit erklären, warum tatsächlich auch die Lebenserwartung steigt.
Und interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass diese Lebenserwartung auch steigt, unabhängig vom eigenen Bildungsstand und vom eigenen Einkommen.
Sie haben die Mütter genannt. Was ist denn mit dem Einfluss des Vaters? Spielt der keine Rolle?
Nee, in dem Fall spielt er überhaupt keine Rolle. Und das hat auch einen Grund, denn die Wissenschaftler haben eine Altersgruppe untersucht, in der der Einfluss der Väter auf ihre Kinder nicht so hoch war wie heute. Also damals war eben die Mutter in erster Linie für die Kinder zuständig und war auch die einflussreiche. Ich denke, wenn man in 10 Jahren, in 20 Jahren noch einmal nachfragt, dürfte sich das verändert haben.
Andere Forscherinnen und Forscher haben sich mit dem Zusammenhang von Bildung und Integration beschäftigt. Was war da das Ergebnis?
Ja, da lautete die Frage eben an die untersuchte Gruppe: Machen Sie sich Sorgen um Zuwanderung? Ja oder nein? Machen Sie sich kleine oder große Sorgen? Und da haben eben Frauen und Männer, die länger in die Schule gegangen sind, weniger Sorgen um die Zuwanderung als diejenigen, die weniger Schuljahre absolviert hatten. Noch einmal Katharina Spieß.
Dass tatsächlich höher gebildete sich weniger Sorgen um Zuwanderung machen, einmal auf dem Bereich sozusagen der gleichen Generation, aber auch die haben sich intergenerational angeschaut, was passiert, wenn die Mutter besser gebildet war, mit den Kindern im Hinblick auf ihre Sorgen um Zuwanderung. Und auch da können wir feststellen, dass es einen erheblichen Effekt gibt, wenn die Mutter höher gebildet war, dass sich auch die Kinder weniger Sorgen um Zuwanderung machen und damit Bildung über Generationen hinweg, möchte ich sagen, auch einen Beitrag zur Integration leisten kann.
Das Stichwort lautet hier Vertrauen. Ein höherer Bildungsstand, der erhöht das Vertrauen in die Gesellschaft und deshalb machen sich diese Leute weniger Sorgen um die Zuwanderung.
Alles ziemlich interessante Ergebnisse. Gibt es auch Forderungen, Schlussfolgerungen, die die Forscher im Hinblick auf die Politik da ziehen?
Ja, Katharina Spieß vom DIW sprach da gerade die laufenden Haushaltsverhandlungen an. Da haben wir ja gerade schon etwas dazu gehört. Und sie sagte, die Wissenschaftler hätten ja jetzt gezeigt, dass sich eine höhere Bildung auch in puncto Gesundheit auszahle. Und da könne ja jetzt auch Gesundheitsminister Spahn die Kollegin Karliczek unterstützen bei den Haushaltsverhandlungen und sagen, das betrifft auch mein Ressort, das Gesundheitsressort. Und deshalb dürfe der Etat der Bundesbildungsministerin auf keinen Fall gekürzt werden.
Ja, da musst du erstmal aus der Deckung kommen. Welche Effekte hat die Bildung neben den rein ökonomischen? Damit haben sich Studien beschäftigt, die heute in Berlin präsentiert wurden. Claudia van Laak hatte die Infos. Danke.
Campus und Karriere. Auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Dass Studieren im Jahr 2019 ein bisschen weniger easy ist als vor 15, 20, 30 Jahren, das hat sich ja so allgemein rumgesprochen. Für immer mehr Studierende scheint dieses höhere Stress- und Leistungslevel aber auch knallharte Folgen zu haben. Und zwar psychische. Über 100.000 Studierende haben 2017 die psychosoziale Beratung der Studentenwerke besucht. 60% mehr als 10 Jahre vorher. Diese Zahlen hat jetzt das Studentenwerk veröffentlicht. Winfried Schumann leitet den psychologischen Beratungsservice des Studentenwerks in Oldenburg. Herr Schumann, wie ist dieser allgemeine Anstieg zu erklären?
Da gibt es verschiedene Faktoren. Natürlich spielt es eine Rolle, dass wir auch mehr Studierende an den Hochschulen haben. Aber was für unseren Bereich eben wichtig zu erwähnen ist, viele Studierende kommen doch durch die Anforderungen, die das Studium an sie stellt, in Situationen, wo sie Beratungsbedarf haben. Also viele erleben ihr Studium schon als sehr herausfordernd und auch stressig und haben dann Probleme mit Prüfungen, haben Probleme mit dem Lernen, haben Probleme damit, sich selbst gut zu organisieren, um mit diesen Belastungen fertig zu werden.
Ist das Studium belastender geworden oder machen sich die Studierenden selbst mehr Stress, mehr Druck?
Beides spielt eine Rolle. Also ganz objektiv hat man schon so im neuen Jahrtausend an den Hochschulen eine Situation mit Arbeitsverdichtung und auch Beschleunigung. Und viele Studierende nehmen das sehr sensibel wahr und haben für sich selber so den Eindruck, ich muss unbedingt in der Regelstudienzeit fertig werden. Ich muss auch zu den Guten gehören, sonst habe ich keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Also sowohl die inneren Ansprüche, die mit herangetragen werden in den Studium, als auch die objektiven Bedingungen, das beides ist dann schon eine Mischung, die dazu führt, dass nicht alle Studierenden sich dem mehr gut gewachsen fühlen.
Mit welchen konkreten Problemen wenden sich denn die Studierenden an Sie?
Also aus dem Bereich der Arbeitsprobleme haben wir zu tun mit Prüfungsängsten, mit Konzentrationsstörungen, mit Motivationsproblemen. Und aus dem privaten Bereich haben wir natürlich, was in diesem Alter ganz typisch ist, sehr viele Fragen, die zu tun haben mit der Identität, sage ich mal. Also wo will ich hin? Ist es richtig, was ich jetzt tue? Was kann ich überhaupt? Was kann ich mir zutrauen? Also diese Fragen, die man dann an sich selber hat und die leicht zu Verunsicherung führen können, auch die treiben viele Studierende in die Beratung. Und was man auch beobachten muss, das sind so Alarmsignale, die die Krankenkassen auch immer in die Öffentlichkeit bringen. Wir haben doch einen wachsenden Anteil bei jungen Menschen, die mit Depressionen und Ängsten zu tun haben. Da sprechen die Zahlen der Krankenkassen wirklich eine eindeutige Sprache. Und das ist was wir bei uns durchaus auch beobachten. Auch viele Studierende, die mit Zukunftsängsten sich herumplagen, also die Sorge haben, nicht nur um ihre persönliche und private Perspektive, sondern auch beunruhigt sind über politische Entwicklungen und ökologische Fragen, die jetzt ungelöst sind. Also all das schlägt sich auch nieder.
Aber wenn jetzt Studierende mit einer Depression zu Ihnen kommen, zu einer solchen Beratung, da können Sie ja nur sehr begrenzt weiterhelfen. Da steht ja eigentlich eine Therapie an. Können Sie dann weitervermitteln oder wie läuft das dann?
Das ist richtig. Bei Studierenden, die halt gravierende psychische Probleme haben, da sind wir eher die Institution, die dann versucht, weiter zu vermitteln und den Weg zu weisen. Das können wir selber nicht behandeln und abfedern. Dort ist eine Psychotherapie nötig. Ist oft schwierig in diesem Markt, der sehr angespannt ist, im Markt der Psychotherapie dort Fuß zu fassen. Insofern müssen wir manchmal Studierende auch so ein Stück noch, bevor sie dort einen Platz bekommen haben, begleiten. Aber viele andere Probleme, mit denen sie zu uns kommen, da ist es eigentlich sehr gut, wenn sie dann frühzeitig im Feld direkt in der Uni Ansprechpartner haben, weil es sich oft um Schwierigkeiten handelt, die eher mal so krisenhaft aufflackern. Und wenn man dort sehr schnell interveniert, wenn man dort sehr schnell Hilfe anbietet, dann beruhigt sich das in der Regel auch wieder. Und deshalb ist uns wichtig, dass wir im Grunde auch so präventiv tätig werden können. Das heißt, dort, wo Krisen sind, durch schnelle Hilfe verhindern, dass sich das weiter auswächst.
Es ist ja nun auch so, dass es gesellschaftlich akzeptierter ist, seit ein paar Jahren, ja, sich mit psychischen Problemen auch an jemanden zu wenden, auch darüber zu reden, auch öffentlich zu reden. Ist der Anstieg der Zahlen bei Ihrer Beratung auch so zu erklären, ein Stück weit?
Das spielt ganz sicher eine Rolle und das begrüßen wir natürlich sehr, dass diese Vorbehalte gegen Beratung oder psychologische Unterstützung, das war ja früher wirklich ein ganz heißes Eisen und viele waren ja völlig beschämt, wenn sie sowas in Anspruch genommen haben. Also da merken wir einen Wandel. Das wird heute viel selbstverständlicher, viel selbstbewusster wahrgenommen. Und wenn man dann merkt, ich komme selber mit mir nicht zurecht, es gibt was, wo mir auch Freunde und Angehörige nicht richtig helfen können, dann ist es heute oft viel leichter zu sagen, dann gehe ich mal zum Profi und höre mir mal an, was der dazu sagt, ohne dass man sich dann gleich völlig krank oder gescheitert oder schrecklich fühlt. Und so sollte es ja auch sein.
So sollte es auch sein. Die psychische Beratung wird von Studierenden sehr viel häufiger aufgesucht als noch vor 10 Jahren. Darüber sprach ich mit Wilfried Schumann von der psychischen Beratung an der Uni Oldenburg.